Und das ist ja gerade das Gegenteil, ja, vollkommen brotisch, was so was faszinierend Geiles, also wirklich überragend.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt dieses Mal wieder nur der liebe, wundervolle, wunderbare David Haas.
Nur aber immer noch wundervoll. Hallo Ingmar, hi.
Wir haben heute mal wieder eine Folge zu zweit. Wir hatten letztes Mal die Weltpremiere mit zwei Gäste und Gästinnen, oder wie nennt man das, dass man es auch richtig sagt?
Gästinnen.
Gästinnen auf dem Ofenbänkle. Also das werde ich nicht anfangen mit dem, es tut mir leid, also dann sage ich lieber die doppelte Ausführung. Wie kommen wir jetzt auf dieses Thema eigentlich? Mensch, das ist so heikel, das sparen wir jetzt einfach gleich wieder aus.
Du hast gerade gefragt, aber wir sind ja politisch neutral und sowieso neutral hier drin. So, wir sind,
absolut.
Wir sind der Schweiz-Podcast.
So. Wir haben heute eine Folge über das Thema Vollkorn, trocken und krümelig, Fragezeichen. Interessanterweise hat der Renate in der letzten Folge das auch angesprochen, das Thema in den 80er Jahren war das ja so, Bio-Bäckerei, Vollkornbäckerei belächelt wurde, oftmals steinharte Brote, die eher was vom Backstein hatte als was vom leckeren Brot. Wir haben aber auch allerhand Abschweifthemen dabei. Mhm. Wir haben ja eine Zwischenfolge gehabt mit Gästen, da gibt es dann ja immer nicht viel Möglichkeiten zum Abschweifen, deswegen müssen wir es hier wieder voll auskosten. Ich steige direkt mal ein. Mein erstes Abschweifthema ist, mein Sohn hat sein erstes Sauerteig angesetzt.
Nein, echt?
Doch.
Cool.
Ja.
Und?
Wir sind heute zweite Stufe und er hat schon merklich an Volumen zugenommen. Kurz bevor ich hierher gefahren bin, habe ich noch geguckt. Genau, also er kam von sich aus, also er ist 6 Jahre alt, muss man dazu sagen, er hat gesagt, Papa, ich will jetzt mein eigenes Sauerteig machen. Rennt er bei mir natürlich offene Türe ein. Jetzt haben wir gestern die erste Stufe gemacht, heute die zweite. Ich muss dazu sagen, der Kindergarten in Münchheim ist gerade in der Notbetreuung aufgrund Corona und mein Sohn ist echt verrückt. Also der sagt dann, Papa, ich stehe heute Nacht mit dir auf und gehe mit dir in den Backstuben. Also ich zwinge den überhaupt nicht dazu, gar im Gegenteil. Ich sage eher, ach nee, komm, bleib liegen und so. Aber nee, er will das und war jetzt schon öfters dabei und jetzt heute Nacht auch wieder. Hat er direkt seine zweite Stufe angesetzt, um 3 heute Nacht, wo er mit mir rüber ist. Ist dann echt, macht Spaß.
Cool. Ja. Hat er einen Namen?
Nein.
Ja, okay. Aber ey, ich meine, Jona ist ja eher Brett. Also so ein aufgeweckter junger Kerl, ja. Also ist hammerhart. Und dass er jetzt also sein eigenes Sauerteig macht, cool.
Ist richtig cool, ja. Ich mache mit unseren Azubis übrigens gerade auch, also mit Marco, der letzte Woche auch im Podcast war, gerade auch so ein Projekt, denen habe ich meine Sauerteiganleitung aus dem Backbuch kopiert und die müssen jetzt auch ihren eigenen Sauerteig züchten. Mal gucken, aber ich glaube auch nicht, dass der eine Norm gibt.
Ja, der Marco ist jetzt gerade für seine emotionale Ausschweifung bekannt, aber trotzdem, cool. Aber ich finde es cool, dass du es machst. Also wie gesagt, bei uns war das Thema Sauerteig damals ja nicht wirklich präsent. So, von dem her finde ich es cool, dass man wirklich, und ich finde es ein cooler Einstieg, zum Anfang der Ausbildung zu sagen, hey, jetzt züchtet mal euren Sauerteig. Und dann schaut man, was draus wird und hegt und pflegt den und dann habt ihr dann, wenn es gut geht, echt lang.
Man kann ja das wirklich so auch ziehen und sagen, okay, guckt immer ein bisschen danach. Man muss ja jetzt nicht jede Woche dann ein Brot rausbacken, aber es gibt immer wieder Tage, da ist dann irgendwie mal ein bisschen Luft. Überlegt euch was, füttert euren Sauerteig. Reicht ja, wenn sie das alle 2 Wochen machen und wenn dann mal Zeit ist oder mal ein bisschen weniger los, dann können sie mal da selber rumexperimentieren. Wir machen übrigens jetzt auch weil es ja gerade auch thematisch passt, wir hatten ja letzte Woche das Thema Ausbildung, die Azubis im dritten Lehrjahr, also die jetzt im Sommer abschließen, die dafür immer jetzt im letzten halben Jahr als Projekt Azubi-Brot kreieren. Da wird sich selber was überlegen, die Azubis, die in der Backstube sind, also jetzt in diesem Jahr einer, ist zuständig für die Rezeptur und für die Umsetzung und die Azubis im Verkauf, die Azubine ist auch eine, ist zuständig für die Umsetzung im Verkauf, also sprich Werbemaßnahme, Kalkulation, die wird dann mit dir noch Kontakt aufnehmen bezüglich.
Also klatsch mal nicht so viel in der Hände.
Ich hoffe nicht, dass sie nur langweilige Flyer macht. Ich hoffe, dass sie sich ein bisschen was anderes überlegt. Und werdet nachher auch am Gewinn beteiligt natürlich. Also vielleicht wird ja aus diesem Sauerteig, den der Marco jetzt züchtet, und unsere andere Azubine, irgendwann auch ein Azubi-Brot in 2,5 Jahren. Sehr cool.
Weißt du schon, kannst du schon verraten, in was für eine Richtung das geht?
Nee, also die haben völlig freie Hand. Ich habe gesagt, wir haben einfach ein paar Produktkategorien, da haben wir schon relativ viel. Wir haben zum Beispiel ein relativ breites Vollkornbrotsortiment, was jetzt langweilig, wenn sie das auch machen würde. Jetzt soll sich was überlegen, sie haben absolut freie Hand. Ich weiß noch nichts, ich frage immer wieder nach, aber sie sind auch sehr entweder hätten sie noch nichts oder sind sie noch sehr diskret, ich weiß es nicht.
Okay, cool. Ja, und ab wann soll es starten?
Also Verkauf ist dann geplant ab April. April, Mai, je nachdem, wie lange es dauert in der Entwicklung und dann einfach bis zum Ende des Lehrjahres. Und dann gibt es eben, ich glaube, wir sind noch in Verhandlungen, ich glaube 20 Cent pro Brot, pro Azubi, die dann einfach.
Ja, schon cool, ja. Super.
Damit sie auch verstehen, dass das, was sie leistet oder verkauft oder produzieren und das, was sie nachher kriegen, auch im Zusammenhang steht.
Ja.
Es geht ja auch viele Arbeitnehmer heute ab.
Dass es keine brotlose Kunst ist.
Oh, jetzt aber.
Sehr gut. Nice. Mensch, Ingmar, du stehst in der Deutschen Nationalbibliothek.
Erzähl. Ja, du auch.
Ja, ich auch, ja, aber du halt fett, ja. Voll gut.
Ja, der Matthias Lunicek, der hier auch schon zu Gast war, unser Verleger, hat mir die Woche einen Link geschickt per WhatsApp, dass in der Deutschen Nationalbibliothek gibt's jetzt ein, bin ich angelegt als Autor und es gibt auch einen Eintrag über das große Hohenloher Backbuch und in Leipzig und in Frankfurt im Keller der Nationalbibliothek liegt jeweils ein Exemplar vom großen Krass. Hohenloher Backbuch.
Und das liegt da jetzt für immer und ewig?
Das liegt da für immer und ewig, ja.
Für die Nachwelt.
Anscheinend ist es erhaltenswert für die Nachwelt.
Aber wie groß ist der Keller, frage ich mich.
Keine Ahnung.
Das muss ja ein Riesenteil sein.
Ich weiß es nicht. Ich habe Matthias auch direkt mal gefragt, ob man da hin kann, weil ich mir das natürlich angucken will. Er hat dann so eine unromantische Antwort zurückgeschickt wie, ja, lass es dir schicken. Aber darum geht es mir nicht. Ich will da hin das angucken. Also das muss ich mal noch rausfinden, ob das möglich ist. Das wäre natürlich cool.
Also eine Besichtigung wäre cool, ja. Da würde ich auch mal kommen. Das klingt spannend auf jeden Fall.
Apropos Besichtigung, wir gehen, also wenn die Folge rauskommt, waren wir schon dort. Wir werden in der nächsten Folge darüber berichten. Am Donnerstag eine große Sightseeing-Tour nach Stuttgart. Zur Protik und zum Königsbeck. Ja. Zwei spannende Konzepte, die vieles richtig machen, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Da freue ich mich mega drauf.
Ja.
Wird, glaube ich, ein riesen Thema. Wenn man letzte Folge nicht braucht, musst du jetzt bringen.
Entspannt reingrätscht, echt schön. Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich freue mich total. Die Boutique folge ich auf Instagram, habe ich tatsächlich bei YouTube irgendwo mal entdeckt. Und seitdem folge ich denen und mache die echt cool, mache sie super. Dann waren sie ja kürzlich noch in der Landesschau im SWR. Auch wirklich cool. Und dann hast du mir ja noch von Königsberg erzählt und was liegt näher, wenn wir zwei Bauern in die große Stadt gehen? Zu der Stuttgart ist auch keine Großstadt, aber er ist okay.
Ich bin in Stuttgart geboren, hallo?
Ja, toll. Und jetzt? Super. Und dann schauen wir uns die zwei Konzepte an. Also ich bin echt mal gespannt, was passiert. Und freue mich wirklich, die kennenzulernen und dann Einblick zu kriegen. Wirklich
wie,
cool.
Wie fandst du, nochmal als Reflexion, wie fandst du letzte Woche die Folge zum Thema Ausbildung? Wie ging es dir?
Ich fand es auf der einen Seite beklemmend, weil das, was Renate teilweise gesagt hat, ist schon, also Hut ab vor der Renate, dass sie das durchzogen hat. Also wirklich krass. Ich glaube, die hat mehrere Male einen Punkt gehabt, wo sie es hinschmeißen hätte können und jeder wahrscheinlich gesagt hat, ja, zu Recht. Also ist schon unfassbar, was früher abgegangen ist, gell? Also ich finde es schon wirklich krass. Und von dem her kann man nur von Glück sagen, dass es heute nicht mehr so ist. Und wie du zum Schluss auch gesagt hast, weißt du, das Bäckerhandwerk ist oft selber schuld, in was für eine Situation sie sich gebracht hat. So, und von dem her, Gott sei Dank, ist da jetzt ein Umdenken da und sind solche Sachen teilweise, also ey, da sind wir ja teilweise schon bei einer Belästigung, ja.
Also mich packt das ein richtig heiliger Zorn. Also ich finde, also der, wenn ich sowas höre, das ist echt.
Ja.
Also das fand ich schon echt krass beeindruckend und auch beeindruckend, wie sie das so abgelegt hat und jetzt ja eine sehr fortschrittliche Denkweise hat. Trotz, dass sie jetzt einfach auch schon viele Jahre im Beruf ist, viel mitgemacht hat. Aber so wie sie das Bäckerhandwerk sieht, fand ich spannend und ich glaube, das war gut. Ich bin mal gespannt, was da noch so an Feedback und Rückmeldungen zu dem Thema kommt. Das ist echt ein Thema, das muss auf der Tisch, sage ich mal. Nicht jetzt, wie es früher war, aber auch wie wir Ausbildung in Zukunft gestalten wollen. Marco hat es ja auch angedeutet mit dem Thema irgendwie 14 Leute in einer Klasse, Bäcker und Verkäuferinnen zusammen.
Krass.
Und 8 Bäcker im Ganzen. Also das ist ja ein großes Einzugsgebiet und davon hin vielleicht 3 tatsächlich Lust auf den Beruf. Also da muss ich noch weiterhin viel, viel ändern.
Auf jeden Fall, ja. Also das hat mir auch schockiert. Also 14 Bäcker hätte ich noch gesagt, okay, alles klar, aber dass das mit Verkäuferinnen sogar. Also wir waren ja früher zwei Klasse. Es gab die Verkäuferinnenklasse und es gab die Bäckerklasse. Aber das war schon krass, ey. Das war schon wirklich, wirklich krass. Also habe ich echt anders auf dem Schirm gehabt.
Nee, also das ist so. Ich glaube, es gibt noch Jahrgänge, die sind deutlich schwächer. Also gerade durch den Zustrom von Geflüchteten sind, wie er ja auch gesagt hat, einige auch mit Migrationshintergrund in der Klasse. Als das vor 2015 war ja oft 4, 5, 6 Schüler nur, wo dann irgendwie überhaupt auf der Kippe stand, ob beschult werden darf. Das Ganze ja so ein bisschen mitkriegt, weil ich ja auch im Prüfungsausschuss bin. Da haben wir übrigens jetzt einen ersten Schritt gemacht zum Thema Veränderung. Also, das war ein sehr dickes Brett, was wir da gebohrt haben, aber die Prüfungsordnung war einfach die gleiche, die letzte 20 Jahre fast und halt ein völlig falscher Fokus in meine Augen. Also, ja, darf man ja gar nicht laut sagen, zum Beispiel das Thema Geschmack war ja gar nicht relevant, es wurde ja kein, außer die Füllung, wo sie selber gemacht haben beim gebackenen Snack, aber es wurde sonst nichts verkostet. Es waren irgendwie 9 oder 10 Produkte zu machen. Es ging nur darum, irgendwie viel in wenig Zeit zu produzieren. Kein eigenes Sauerteig, keine eigenen Rezepte. Es war irgendwie voll die Farce. Und also ich mit meinem Kollege im Gesellenprüfungsausschuss haben jetzt eine komplett neue Prüfungsordnung. Also die Prüfungsordnung, die ist ja Vorgabe, also in welchem Rahmen man sich bewegen darf, aber neue Prüfungsaufgabe erstellt, neues Bewertungssystem, einheitliches Bewertungssystem, wo einfach jeder Prüfer auch gleich bewertet. Das war auch alles total durcheinander. Viel auch im Arge kläge jetzt über die Jahre. Und aber das war gar nicht so unaufwendig, das wirklich sich zu überlegen, wie kann man es machen, wie kann man es fair bewerten und so weiter. Und jetzt müssen die Azubis, die Prüfung wird jetzt auf 2 Tage aufgeteilt ab sofort. Die Azubis müssen am ersten Tag ihren Sauerteig selber ansetzen, müssen eigene Rezepturen mitbringen, eigene Rohstoffe, es sei denn, also die Standardrohstoffe sind da, aber wenn jemand sich abheben will und will zum Beispiel mit Butter tourieren beim Croissant oder beim, zum Beispiel, dann muss er das mitbringen kann er das mitbringen und so kann er sich auch abheben und der Geschmack wird halt auch noch mitbewertet,
ja, klar,
weil die Azubis ihre eigene Rezeptur mitbringen oder aus dem Betrieb, je nachdem, und nicht die Rezeptur von der Schule nehmen, was ja überhaupt keinen Sinn macht in meine Augen.
Mhm. Okay, heißt, was wird jetzt hergestellt an der Geselleprüfung in Zukunft?
Brot.
Ja.
Dann Kleingebäck in zweierlei Sorte, einmal Laugengebäck und einmal ein vollkornhaltiges Kürbiskernbrötchen unter Verwendung einer Vorstufe, also Poolisch, Sauerteig, Quellstück, was auch immer, freigestellt. Dann feine Backwaren machen wir jetzt in diesem Jahr gebackene Snacks, also das kann dann auch mal ein Plunder sein im nächsten Jahr, und ein Kuchen.
Mhm, okay.
Das war's.
Ja, cool. Ja, ja, aber perfekt.
Also aber halt einfach der Fokus auf Qualität. Es geht nicht darum, dass die Schüler viel produzieren, sondern wir wollen sehen, können die ihr Brot backen, können die ihr Kleingebäck backen, können die tourieren. Ein Kuchen unter Verwendung einer aufgeschlagenen Masse, also zum Beispiel ein Käsekuchen mit Eischnee oder auch ein Täubleskuchen. Mhm. Und mehr braucht man noch nicht. Und es geht ja gar nicht darum, mega viel zu produzieren, sondern können sie es. Und kriege 2 Stunden Zeit am Vortag, also am ersten Tag, um den Sauerteig anzusetzen, vielleicht einen Vorteig zu machen, eine Füllung zu kochen und so weiter. Und am zweiten Tag 5 Stunden. Früher waren das 8 Stunden. Und so viele Produkte zum Herstellen, dass der Azubi keine Chance hatte, irgendwie alles im Blick zu haben. Also das waren die ja auch gar nicht gewohnt vom Betrieb. Die mussten ihren Teig im Griff haben auf dem Tisch. Die mussten die Knetmaschine im Auge haben. Die mussten dran denken, dass sie noch einen Blunderteig im Kühlhaus haben, der touriert werden muss. Und dann immer noch Blunder und Croissant. Also 2 Teige. Dann musste sie den Kuchen machen. Dann Sache im Gärraum, Sache im Ofen. Das war no way.
Naja,
so, klar. Und ich finde das cool. Das klingt erstmal einfacher, aber es ist eigentlich anspruchsvoller, weil, bei 10 Produkte, wenn eins daneben ging, früher war es egal, jetzt bei 5, ist es ja auch viel relevanter, wenn nachher eins daneben geht.
Ja, klar. Ja.
Und ja, man sieht halt wirklich, was der Azubi auch kann. Und er kann sich auch, weißt du, die Azubis, die gut sind, die können sich auch abheben, weil die können mit Butter tourieren und so weiter. Und das wird natürlich auch entsprechend honoriert.
Mhm. Cool, ja, mega.
Ist jetzt dieses erste Jahr, bin mal gespannt.
Ich glaube, die Schere wird ein bisschen breiter, so, weil der Anspruch natürlich höher ist. Früher konnte man sich so ein bisschen durchmogeln, aber ich finde es cool, also ich finde es super. Vor allem, was ich wirklich gut finde, ist, dass es zum einen auf 2 Tage reduziert wird oder ausgeweitet wird, meine ich. Dann finde ich es sehr, sehr gut, dass es die Produkte reduziert wird, weil wir haben uns ja verzettelt. Ja. Ich weiß noch, ich habe damals abends meine Freunde eingeladen zum Grillfest, weil ich so viel Zeug hatte. Was willst du denn damit?
Ja.
Mein Auto war proppevoll. Ja. Ich hatte ja so ein Polo, der war bis unter das Dach voll mit Zeug. Und wir mussten ja auch noch eine Torte machen und so Zeug, gell? Und ey, das war, und wie du sagst, die 8 Stunden, das war so knackig, da durchzukommen. Und von dem her super, perfekt. Und ich bin echt mal gespannt. Und ich würde es natürlich noch feiern, wenn das expandiert, also wenn das aus Künzelsau rausgeht und.
Ja, wobei es gibt schon Innungen, die sind da deutlich weiter wie mir. Also wir haben uns auch abgeguckt, Heilbronn, Tauber, Bischofsheim, was die so machen, die sind da deutlich weiter gewesen wie mir. Das muss ich ehrlichweise dazu sagen. Ja, aber es ist halt einfach bei uns so gewachsen gewesen. Und es war jetzt überfällig, dass wir da rangehen. Und ja, und es war früher also so, auch weil es halt so vielerlei Produkte waren, ich habe das mal ausgerechnet, du konntest quasi überall einen 5er haben, in einem Produkt einen 3er und in Hygiene eine 1.
Das hat gereicht.
Dann hast du mit 4,4 bestanden. Das sagt eigentlich schon alles aus. Ja, so, und jetzt hast du einfach Fokus auf wenige Produkte. Und wenn die richtig gut sind, ist alles safe. Und wenn die halt nicht gut sind. Da kommt noch eine Rezeptmappe dazu, also müssen wir am Vorfeld eine Rezeptmappe erstellen, dass wir als Ausschuss auch wissen, was wird da gemacht. Mhm. Und halt No Convenience, ja, das war auch immer, stand zwar immer drin, aber es hat auch jeder sehr unterschiedlich gehandhabt. Mhm. Oh ja, ich cool. hatte da ja, meine Schwierigkeiten damit und bin froh, dass man das jetzt so gut hinkriegt.
Sehr gut, ich bin gespannt. Die wichtigste Frage überhaupt, bin ich jetzt endlich Prüfer?
Ja, du musst Mitglied immer, also du bist ja Bäckergeselle, ja. Deswegen formal hast du die Voraussetzung dazu. Du musst angestellt sein im Innungsbetrieb, das ist leider so. Dann kannst du dich bewerben und wir suchen tatsächlich Beisitzer. Also ich kann ja versuchen, dich für 450 Euro anzustellen und
ja, aber das ist doch was, wo man auch einfach mal drüber hinwegsehen kann, oder?
Ich habe schon wieder Ausnahme.
Nee, aber ich muss dann irgendwo angestellt sein, also bitte.
Doch, da sind die sehr eigen, ja.
Aber warum?
Ich habe das ja auch nicht zu entscheiden, aber ich habe auch zum Beispiel einen Beisitzer gehabt im Ausschuss, der ist jetzt immer in einer Bäckerei, die nicht in der Innung ist und jetzt kann der auch nicht mehr Beisitzer sein.
Okay.
Gut, ja. Letztendlich wird die Prüfung von der Innung organisiert und durchgeführt und von Ehrenamtlichen, so wie mir, ja auch gemacht.
Ja.
Deswegen ist es halt so, aber warum, ja. Keine Ahnung, was das für eine rechtliche Grundlage hat.
Ja, okay, wenn du mir nicht wollt, ist okay.
Ich biete mir nicht. Ich habe damit gar nichts zu tun, aber ich kann ja mal nachhaken bei der Kreishandwerkerschaft.
Alright.
Ob dein Podcast Erfahrung ausreicht.
Es muss ja wohl reichen, oder? Ich weiß übrigens gar nicht mehr, wo ich meinen Excel-Brief habe. Ich habe ihn kurz nicht mehr gesucht. Der war, muss man auf faire Weise zu sagen, auch nicht hübsch.
Nee, der den war furchtbar hässlich. Den haben sie
hässlich. So auf pseudo-modern gemacht damals. Ey, da wäre so ein alter, wäre viel geiler gewesen und die haben dann so mit so blau und so blau hat 0,0 mit einer Bäckerei zu tun. Also furchtbar, aber ich finde noch nicht mehr. Ich muss den echt mal suchen.
Ich habe meinen Meisterbrief wieder gefunden. Ich bin ja so ein Typ, ich hänge sowas ja nicht auf. Aber da muss ich sagen, der Meisterbrief, der ist von der Handwerkskammer Mannheim und da ist ja oft so, wenn der so auf modern macht, das sieht richtig kacke aus. Und das ist noch so ein richtig alter, handgeschriebener mit so einem Siegel unter dran. Also der ist eigentlich fast so schön. Wir haben jetzt unser Büro umgezogen. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir den ins Büro hängen. Aber ich mag das eigentlich nicht so. Aber der ist wirklich schön. Also das macht echt was, so richtig groß. Du hast mir den ja damals sogar gekramt.
Stimmt, ja, genau.
Mit diesem komischen, wie heißt das nochmal?
Laparello.
Passepartout, ja, was auch immer das genau ist. Der ist so schön, den müssen wir rahmen.
Ja, stimmt.
Und der kam jetzt beim Umzug vom Büro wieder raus, der stand irgendwo hinterm Schrank.
Ja, du, also ich würde mir sowas auch nicht aufhängen, aber trotzdem finde ich es cool. Ich sollte mal echt suchen, wo der ist. Also irgendwie muss es ja beweisen, dass ich das. Oder manche kann da anrufen und sage, hey, ich hätte ihn gern wieder. Mit Sicherheit. Das muss ja irgendwo hinterlegt sein, oder?
Das ist schon, das ist mit Sicherheit irgendwo hinterlegt. Aber ob die dir den nochmal ausdrucken oder nochmal.
Ja, kostet wahrscheinlich 80 Euro Bearbeitungsgebühr oder so, wie es halt irgendwann so ist. Aber ich glaube, ich muss echt danach gucken. Also falls jemand von der Handwerkskammer zuguckt, der zuhört, der Zugriff auf das Ding hat, bitte guckt mal, ob ich. Und meldet also uns bei mir
und schickt
mir meinen Excel-Brief zu.
Ich weiß, dass ich, dass eine Dame von der Kreishandwerkerschaft, die mit der wir die Prüfung zusammen, also die das umsetzen muss, was wir als Prüfer uns überlegen, die Einladung auch verschickt und so, dass die uns regelmäßig zuhört. Also an dieser Stelle viele Grüße. Sie hat uns entscheidend mit dabei geholfen, auch das umzusetzen, die neue Prüfungsordnung.
Sehr gut, dann schau doch mal bitte vielleicht nach meinem Excel-Brief. 2006, oder? War die Abschlussprüfung, ja, sehr gut.
Du warst ja halbes Jahr später dran wie ich, aber gutes Thema lassen wir jetzt. Wir haben von Cookie & Co. eine Empfehlung auf der Homepage. Was ist da los?
Ja, Cookie & Co. ist eine Bloggerin aus Berlin. Die hat, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, Sonja, glaube ich. Bin mir nicht sicher, sorry an der Stelle. Sie hört uns regelmäßig und sie hat uns die Woche mal angeschrieben, ob sie denn nicht unser Coverfoto auf ihren Blog veröffentlichen könnte. Und da sind wir jetzt schön mit drin zwischen Ohrebrot und dem anderen Podcast. Wie heißt er noch? Blitzblock.
Weiß, kenne ich nicht.
Kenn ich nicht.
Hauptsache, wir sind in der Mitte.
Genau, also wir sind in der Mitte, wir sind schön.
Wir sehen ja am besten aus.
Klar, logisch, das ist safe. Wir sind auf jeden Fall umrandet von dem Mitkollege und also vielen Dank an der Stelle. Ich habe wirklich einen sehr, sehr schönen Blog.
Ja.
Und vielen Dank für die Verlinkung.
Also guck mal rein, Kuti und Co.
Ja.
Wir haben viel Feedback gekriegt zur letzten Folge, deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Ich lese heute keine klassischen Feedbacks vor. Wir hatten ja in der Woche vor der Interviewfolge letzte Woche das Thema Food Waste. Ja. Das ist übrigens heute auch Thema meiner Kolumne ist, die du ja bestimmt gelesen hast als treuer HT-Abonnent.
Ja, so ähnlich.
Ich lese heute Abend noch. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir einfach nicht zwei klassische Feedbacks vorlesen, so wie sonst, sondern wir geben einfach die Tipps hier weiter, die zum Thema Food Waste beziehungsweise Weiterverwendung von Lebensmitteln uns erreichten.
Ja.
Was hältst du davon?
Super, hau raus.
Die Ragnar, denke ich, so spricht man es, Ragnar, ja. Ragnar hat uns geschrieben, dass die Tatsache, dass so viel Brot in Privathaushalten weggeworfen wird, kann ich so ähnlich bestätigen. Und zwar sagt sie, der Hauptgrund, das Brot hiesiger Standardbäckerketten ist häufig gefühlt schon beim Kauf altbacken.
Mhm.
Ist natürlich auch ein Thema, klar, wenn das Brot von vornherein nichts ist, dann klar, hast du auch keinen Bock mehr, irgendwie, wenn es schon zwei Tage alt ist, noch weiter zu essen. Also deswegen die beste Handlung gegen Food Waste, wie sagt man da, die beste Maßnahme, um Food Waste zu reduzieren, ist, kauf dir gescheites Brot, das erstmal ein paar Tage hält.
Qualität, ja.
Das eigene hält bis zum Knust, hat sie noch geschrieben, und sonst gibt's Altbrotbrösel. Dann hat uns, gerne anonym, also der Name soll hier nicht genannt werden, hat uns geschrieben, zur Brotsuppe gehören eigentlich noch geschmelzte Zwiebeln.
Mhm.
War mir jetzt auch neu. Dann karamellisierte Croutons, Brotwürfelchen, auch aus altem Saaten- und Vollkornbrot in Butter mit Puderzucker und eventuell etwas Zimtzucker geröstet, passen super zu Obstsalat oder als Crunch auf Joghurt ins Müsli,
Klingt gut, ja.
Das gehört jetzt nicht zum Thema Food Waste, aber unterschreibt sie noch, sorry, ich muss jetzt vorlesen, Brezeln und Nutella passen super zusammen und das Nutella muss Butter.
Ja, nachdem du kürzlich so verloren hast, ja, von mir aus.
Die
ja.
Erklärung kommt gleich noch dazu, quasi zum Verdünnen, damit es nicht ganz so süß ist, aber das Mundgefühl passt. Also ist doch, klingt doch völlig logisch.
Ja, ja, klar.
Dann hat uns die Gabi geschrieben, dass sie einen Tontopf mit Holzdeckel hat. Hat auch einen Link dazu geschickt, keramikgeiger.de, kann man vielleicht mal gucken.
Mhm.
Und sie schreibt, ich bewahre mein Brot in Folie auf. Oh je, das geht gar nicht. Da muss ich geschwind greife, weiß gar nicht, wann ich das gesagt habe, dass ich mein Brot in Folie aufbewahre, das stimmt gar nicht.
Ja, du?
Ja.
Boah, das wäre mir neu, dass du das mal gesagt
hast. Ich habe vielleicht gesagt, nach ein paar Tagen muss man sich was überlegen, okay. Damit die Austrocknung nicht weiter voranschreitet.
Ja, ja.
Aber ich bewahre mein Brot nicht in Folie auf. Das habe ich vielleicht missverständlich hier geäußert.
Okay, ja. Mhm.
Genau, also sie sagt, es hält über eine Woche im Topf. Sie backt übrigens unsere Brote, genetztes schwäbische Leibkürbiskernbrot im Häusler Habo 4-6.
Mhm.
Und
süß.
Ja, hatte nicht jeder ein Habo 20, so wie du, oder was du da hast.
Bisher noch nicht, noch nicht.
Und dann schreibt sie Brotknaube oder Anschnitt, also Brotknaube ist wohl das Wort bei ihr fürs Riebele, fürs Ränkele, ja, was auch immer.
Ränkele.
Wurde früher bei meiner Urgroßmutter in der Schublade im Küchentisch getrocknet und wurde dann in der Soße mit dem Sonntagsbraten geschmort. Soße bekommt einen tollen Geschmack. Dann das aufgesaugte Brot mit der leckeren Soße essen, das ist die Belohnung für die Köchin. Dazu die Fleischknochen abnagen, ist echt cool.
Oh, somit stimmt,
alles das verbraucht.
Ist auch wirklich cool. Ja.
Also
ja.
Sprich, das wird in der Soße mitgehört, dann wird es in der Küche von der Köchin noch verspeist, bevor es Essen serviert wird.
Boah, das stelle ich mir super vor. Ich glaube, dass auch das Aroma ganz geil ist dann nachher in der Soße.
Ja,
könnte ich mir gut vorstellen.
Auch vorstellen, ja.
Ja.
Dann haben wir noch ein Feedback aus dem Hohen Norden von der Cornelia. Vielen Dank an dieser Stelle. Sie hat uns Altbrotrezepte geschickt aus dem River Café Kochbuch der legendären Lehrerinnen von Jamie Oliver, Ruth Rogers und Rose Gray. Und das Rezept ist so gut, dass sie gern mal Brot versteckt, um diese Suppe machen zu können. Bei uns bleibt leider fast nie Brot übrig, was auch mir ein Altbrotproblem beschert. Hm. Weil ich cooles Wort habe, ich denke mal ein Smiley hingemacht, Altbrotproblem.
Altbrotproblem, ja.
Finde ich gut. Cool, ja. Oder? Ja, Altbrotproblem.
Ja.
Also wenn wir keine Probleme haben, hat man vielleicht ein Altbrotproblem. Richtig cool, muss ich echt schmunzeln, vielen Dank. Und das Rezept ist quasi Tomaten und Brot, also Tomate aus der Dose, ein Viertel Laib Sauerteigbrot, zwei Knoblauchzehe, Hühnerbrühe und daraus dann eine Suppe. In der Toskana ist diese eintopfähnliche Suppe als Papa col Pomodoro bekannt. Ihren charakteristischen Geschmack erhält sie dadurch, dass das Brot zunächst mit Brühe und Olivenöl getränkt und gebraten wird, bevor die Tomaten dazukommen. Eine gute fertige Hühnerbrühe ist in diesem Fall völlig in Ordnung. Mhm. Im Sommer verwenden sie 500 Gramm enthäutete und von den Samen befreite frische Tomaten. Und dann, das gehört jetzt auch nicht zum Thema Food Waste, aber finde ich auch noch erwähnenswert in dieser Rückmeldung von der Cornelia, da geht es nochmal ums Thema, oder ja, es gehört schon auch ein bisschen dazu, dass es nicht immer alles gibt. So, und da beschreibt sie, wie sie eben auf den Wochenmarkt fährt und so weiter. Und dann schreibt sie, und dann, wenn alles ausgepackt und versorgt ist, dann gibt es Kaffee und Croissant. Der erste Biss, der erste große Zipfel, damit beginnt das Wochenende. Und das will ich nicht am Montag, nicht mal am Sonntag. Das ist was Besonderes. So duftet nur der Samstag.
Das ist cool. Das habe ich auch gelesen. Das
spricht mir aus der
Seele. Richtig gut. Da habe ich richtig Herzrasen gekriegt, wo ich das gelesen habe. Da war ich sofort dabei. Da war ich voll im Wochenende. Das war richtig cool. Also vielen Dank für das tolle Feedback. Dann kam noch zweimal das Feedback zum Kartoffelbrot-Rezept auf der Website. Ich muss mich hiermit offiziell entschuldigen. Ich habe da einen kleinen Fehler drin gehabt. Ich habe es korrigiert sofort und das stimmt jetzt.
Ist das passiert beim Wechsel auf die neue Homepage?
Genau.
Ich habe dich noch gefragt, ob du die Rezepte richtig abschreibst.
Ja, also das war tatsächlich das Einzige, wo ein Fehler drin war. So.
Meinst du?
Abwarte, ja, jetzt schauen wir mal. Ja, aber eigentlich müsste es ja alles stimmen. Und tatsächlich, das Kartoffelbrot war fehlerhaft. Aber jetzt passt's.
Wir haben noch ein Feedback, ein bisschen ausführlicheres Feedback, das gar nichts mit dem Thema Food Waste zu tun hat, sondern ein etwas kritisches Feedback zum Interview mit Franz Schmid von der OBEC. Das würde ich am Schluss nochmal drauf eingehen.
Okay, ja.
Weil auch sowas soll hier natürlich Platz haben. Natürlich. Das waren die Rückmeldungen und ich glaube, es gab sogar noch ein paar mehr zum Thema Food Waste. Vielen Dank, das ist ein Thema, das doch viele bewegt und beschäftigt.
Ja.
Und ich finde es so cool, was es für Ideen gibt, was man aus alte in Anführungszeichen Lebensmittel noch machen kann.
Absolut.
Gehen wir auf unser heutiges Thema. Wir haben Thema Vollkorn. Mhm. Früher waren Vollkornbrote oft trocken und krümelig. Warum? Warum war das wohl so? Ich vermute, dass die früher einfach keine Brühstücke gemacht haben, so weil es angefangen hat mit dem Thema Vollkorn, keine Vorstufe. Man hat einfach im Prinzip einen Teig gemacht aus Vollkornmehl, Wasser, Hefe, Salz im schlechtesten Fall und hat nicht beachtet, dass Vollkorn halt anders behandelt werden muss wie normales Getreide.
Ja, ich glaube einfach, das Know-how hat damals einfach noch gefehlt und das musste sich erst entwickeln in der Zeit.
Bestimmt auch viel zu feste Teige,
ja.
Dadurch unansehnliche, trockene Gebäcke.
Ja.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses schlechte Vollkornbrot, so als man angefangen hat mit Vollkorn zu backen, mehr zu backen, Brote zu backen, das hängt dem heute noch ein bisschen nach, oder? Es gibt immer noch viele, die sagen, Vollkornbrot bleibt mal weg.
Voll. Du, ich kann dir aus dem Stegreif 10 Leute aufzählen, die sagen, bäh, Vollkorn, das kann das nur was für Vögel.
Ja, Vogelfutterbrot.
Ja, genau, Vogelfutterbrot. Und das ist ja gerade das Gegenteil. Ja, Vollkornbrot ist ja was so, was faszinierend Geiles, mega. Also wirklich überragend.
Mega.
Ja, mega.
Riesethema.
Riesethema. Oh, heute also, habe ich es ja aber raus, ey.
Bei uns der Klassiker in der Bäckerei ist tatsächlich, also wir wollen ja nicht die Klischees bedienen, aber es passiert tatsächlich wirklich häufig, dass entweder der Mann kommt und sagt, ich soll für meine Frau noch so körnles Futterbrot noch bringen.
Der Klassiker, ja.
Ja. Oder die Frau kommt und sagt, ich will auf Vollkornbrot, aber ich bin die Einzige, die es isst, ich nehme nur Kleins. Ja. Aber es sind Ausnahmen, wirklich viele unserer Kunden wissen gutes Vollkornbrot zu schätzen inzwischen, aber es passiert immer noch.
Ja.
So, und wir haben echt einen Kunden, den habe ich da gerade vor Augen, der ist immer gekommen und gesagt, ah, dann noch so wenn eine Vogelfutter weckle. So, und das ist, und gerade im Ausland auch, ich bin rumänischer Mitarbeiter, der sagt das immer so. Das Cerealierbrot oder das ist für Vögel so, die kennen das auch gar nicht. Also, auch was mit Sonnenblumenkerne oder so, selbst da hört es bei denen schon auf.
Ja.
Echt krass, ja.
Wahnsinn.
Und was früher ja auch gemacht worden ist, oft, ist, dass mit Malz gefärbt worden ist. Auch das ist ja so ein, wie sagt man, so ein Mythos, der heute immer noch so rumwabert, rumgeistert, dass Leute denken, Vollkornbrot ist besonders dunkel oder weil es halt oft mit Malz gefärbt worden ist.
Ja, okay.
Das Interessante ist ja, Vollkornbrot ist gar nicht so dunkel. Vollkornbrot ist auch nicht braun, sondern Vollkornbrot ist ein bisschen gräulich, je nach Sorte. Rocker geht dann schon ins Bräunliche, aber das wurde früher ganz oft gemacht so. Dann hat man einfach helles Mehl genommen oder halt nur anteilig Vollkorn, damit es schön groß wird und so, was damals einfach wichtig war und hat noch Röstmalz oder so dazugegeben. Gar nicht für den Geschmack und ist dann sicher auch nichts Schlimmes, aber im Prinzip war es halt ja, Verarschung auf gut Deutsch gesagt.
Ja, ja.
Aber die Leute sind ja auch nicht blöd und irgendwann haben sie gemeint, okay, wenn das so aufblasen ist, kann es eigentlich kein Vollkorn sein. Und da hat sich natürlich viel getan, gell? Also heute weiß man ja, man arbeitet mit Brühstücke, also wir arbeiten mit Brühstücke, mit gekochte Sauerteige zum Beispiel. Und auch wenn man sehr fein vermahlenes Vollkornmehl hat, kann man mega lockere Gebäcke machen, also auch Richtung Ciabatta und so weiter. Und halt mit weicher, langer und kühler Teigführung. Also da weiß man heute viel, viel mehr, da kann man viel mehr machen, auch mit Kühltechnik und so weiter.
Cool.
Genau. Bist du ein Vollkornbrotesser?
Mittlerweile ja. Also ich finde es total cool, ich liebe es total. Früher war es auch so, meine Tante hat immer Vollkornbrot gekauft, die war immer so, ja, also das Vogelfutterzeug, aber mittlerweile ein riesen Fan, total. Also ich liebe es total. Also wobei, ich bin ja da generell, ich finde ein gut gemachtes Ciabatta geil, ich finde das italienische Landbrot von dir überragend gut, aber ich finde auch Vollkornbrot total geil. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, hey, Brot muss für mich so sein, aber richtig gutes Vollkornbrot, top. Absolut.
Ja, bin ja auch dabei. Ja, absolut. Ja,
ja, nee, und wie gesagt, also ich, das hat sich ja echt gewandelt. Früher war das ja wirklich so staubtrockenes Zeug und das mittlerweile ist das ja wirklich überragend. Und vor allem die Frischhaltung ist ja heutzutage echt krass.
Ja.
Ja. Also von dem her, ich bin absolut pro Vollkorn. Total.
Pro Vollkorn.
Pro Vollkorn.
Was vielleicht noch interessant zu wissen, auch was, was heißt überhaupt Vollkorn? Also auch rechtlich gesehen, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass Leute früher mit Malz gefährt werden, interessiert vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin. Also es muss nach Leitsatz, wenn ein Brot als Vollkornbrot verkauft wird, ist eigentlich auch ein Witz, gell? Muss ja gar nicht 100% Vollkorn drin sein, ja, sondern nur 90. Mhm. Also es kann auch 10% helles Mehl mit drin sein. Ja, ist auch jetzt nicht weiter schlimm, aber einfach, das muss man halt auch mal gehört haben. Deswegen lohnt es sich auch immer nachzufragen, ist das auch 100% Vollkorn? Genau, und es muss eben auch, also es muss eben nicht nur der Mehlkörper, es muss die Schale mit drin sein und auch der Keimling. Das ist ja das, was auch so mit das Wertvollste am Getreide ist. Und das ist aber auch das, was halt Getreide auch dann schneller ranzig werden lässt. Deswegen bietet es sich an, dass man es auch frisch vermahlt und so. Also das so zu die rechtliche Rahmenbedingungen, sage ich mal, was das Thema Vollkorn angeht. Mhm. Ich habe auch ein Rezept mitgebracht, das eigentlich ganz cool ist, das ist auch sogar aus dem Backbuch. Ich mag das eigentlich auch sehr, aber ich muss an dieser Stelle leider schon wieder Abbitte leisten, weil ich habe auch hier einen Fehler entdeckt im Buch. Beziehungsweise nicht mal ich, sondern das hat mir eine Buchleserin gefeedbacket, wie sagt man da, feedgebacket, rückgemeldet letzte Woche. Der Salzanteil ist viel zu gering, deswegen kriegt ihr hier exklusiv das korrigierte Rezept. Nee, jetzt ist er richtig.
Ah, okay.
Also, genau, also man sieht in dem Rezept, im Hauptteig sind es 700 Gramm Dinkelvollkornmehl. 2%, wenn wir davon ausgehen, wären es 14 Gramm. Und da ich mit Meersalz arbeite und meine Teige sehr, sehr weich sind, bin ich immer bei 2 bis 2,2%. Also können 15 Gramm ins Rezept und im Buch stehen nur 8. Vermutlich war es auch hier so, dass man ein Rezept nochmal verändert hat von der Menge her, von der Gesamtmenge und vergessen hat, das Salz anzupassen. Also an dieser Stelle ein großes Sorry, wer das Rezept backt, bitte mit 15 Gramm Salz. Ich bin am echt am Überlegen, ich muss jetzt irgendwie, da gibt es irgendeinen Begriff dafür, ich weiß nicht, ich bin ja hemdsärmeliger Buchautor.
Das hat sie geschrieben. Das,
genau, das muss, ja. das weiß ich erst dort raus, ja,
da gibt's auch
dass es sowas gibt. Ja, das, also es wird irgendwann eine Übersicht geben, welche Fehler alle im Buch sind. Es ärgert mich wie Sau, aber wir haben es ja hunderte Male durchgelesen und guckt und verglichen, aber es ja, ist einfach menschlich, lässt sich nicht immer vermeiden. Ein bisschen schade, weil wer es Backer hat, der merkt einfach, dass die sehr, sehr fade schmecken natürlich. Mhm. So, gehen wir zum Rezept. Wir machen Dinkelvollkornbrötchen. Wir haben erstmal ein Brühstück aus Dinkelvollkornmehl und Wasser. Brühstück, nochmal kurz zur Erinnerung, ist einfach Wasser zum Kochen bringen, Mehl überbrühen und verrühren. Mhm. Man könnte da jetzt auch Flocken nehmen zum Beispiel. Es muss jetzt kein Dinkelvollkornmehl sein. Dann tut man sich ein bisschen leichter, dass man keine Klumpe drin hat. Genau, lässt es einfach stehen über Nacht, am besten im Kühlschrank und macht dann eben am nächsten Tag der Teig. Aus dem Brühstück nochmal Dinkelvollkornmehl, 15 Gramm Salz, 15 Gramm Hefe. Ich tue einen Schuss Apfelessig dazu, einfach für den Geschmack, für ein bisschen Säure. Man könnte natürlich auch jetzt, wenn man Sauerteigrest hat oder so, auch das machen. Es lohnt sich aber bei der Menge, es nicht einen eigenen Sauerteig anzusetzen, wenn man diese kleine Menge macht. Es gibt so 13 bis 15 Brötchen. Genau, dann das Wasser dazu. Und wichtig jetzt bei Dinkel, die erfahrene Podcast-Hörer wissen das, nur langsam kneten.
Ja, kurze Frage zum Buch. Du schreibst beim Wasser immer dahinter Teigtemperatur, sieht man 20 Grad.
Ja.
Heißt mein Wasser, was für eine Temperatur?
Das kommt natürlich ganz stark drauf an, wie warm ist bei dir in der Küche und wie warm ist dein Mehl. Also wenn es im Winter ist, dann kann natürlich schon sein, du musst da mit 30 Grad ran. Weil dein Mehl halt irgendwie vielleicht nur 15 hat, wenn es im Keller steht oder so, je nachdem. Und in der Küche hat es vielleicht auch nur 19 oder 20 Grad. Im Sommer kannst du dir auch sagen, du schüttest nur mit 15. Also das muss man einfach, da empfehle ich ja immer zu messen, zu dokumentieren, okay, Raumtemperatur war die, Mehltemperatur war die, Wassertemperatur war die und ich habe das und das Teigergebnis gekriegt, also die und die Teigtemperatur. Mhm. Nur durch Dokumentation schafft man das irgendwie in den Griff zu kriegen, weil das alles andere ist. Es gibt natürlich auch Formeln, das ist ja ganz spannend, in der Schule lernt man das ja auch. Teigtemperatur gleich Wassertemperatur plus Mehltemperatur durch 2. Irgendwie so, glaube ich. Und dann noch die Kneterwärmung abziehen, aber das ist alles Theorie. Also mein Lehrer in der Meisterschule hat mir gefallen, gesagt, vergesst den ganzen Mist, was ihr da gelernt habt. Es geht nur um Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. So, okay. Und da ist auch was dran, weil du kannst das nicht wirklich berechnen, weil wie kalt ist dein Knetschüssel? Weißt du, der erste Teig wird anders wie der zweite, wenn du zwei nacheinander machst. Also das muss man einfach dokumentieren, aufschreiben, anders geht's nicht, ja. Aber ich würde mal empfehlen, so wenn es ein mittelwarmer Tag ist, die Küche mittelwarm, das Mehl mittelwarm, einfach so mit 20, 22 Grad ranzugehen, weil 12 Minuten Knete macht natürlich schon auch Teigerwärmung.
Ja, okay, cool.
Genau, dann nach dem Knete den Teig in ein flacher, gefetteter Gefäß ruhen lassen, 3 Stunden, dreimal zusammenlegen und dann auf eine Arbeitsfläche kippen und dann im Prinzip wie bei den Kochertaler kann man das mit ein bisschen Mehl absieben oder auch mit Dinkelgrieß, finde ich auch mega spannend bei den Wickle. Und dann einfach viereckige Brötchen abstechen und direkt auf dem Stein backen, 210 Grad, 16 Minuten. Richtig leckere Dinkelvollkornwickle. Und als Ergänzung dazu noch, wenn man kann da draus auch mega coole Dinkel Ciabatta machen. Ciabatta heißt es ja, Entschuldigung. Ciabatta, richtig ausgesprochen italienisch. Indem man einfach 4 bis 5 Mal so groß absticht, also keine Brötchen, sondern einfach so Ciabatta-Form.
Ja.
Und man kann den Teig sogar noch einen Ticker weicher machen und könnte da zum Beispiel auch Dinkelseele draus herstellen. Man kann den auch über Nacht in den Kühlschrank stellen. Da dann am nächsten Tag Seele abziehen, einfach dann den Teig ein bisschen weicher machen. Auch mega spannend, irgendwie dann noch mit Salzwasser abstreichen oder auch mit Salzkümmelbestreuer, wenn man das mag. Ja, also da gibt es noch Variationsmöglichkeiten.
Okay, klingt gut. Also auch cool von der Führung her, Frühstück und sonst jetzt.
Relativ simpel, ja.
Simpel, ja. Also weißt du, jetzt nichts irgendwie so krass, ich muss hier Timing und hin und her, sondern wirklich relativ simpel. Ist
wirklich relativ simpel, ja. Es gibt mega leckere Weckle, also das hat mich selber überrascht.
Okay, cool. Ich glaube, ich probiere das aus. Ja,
nehmen wir halt bitte 15 Gramm Salz.
Ja, das schreibt man auf jeden Fall in groß rein. Aber nee, cool. Und da, aber weißt du, das siehst du auch mal schon wieder, wie vielschichtig Vollkorn mittlerweile ist. Nicht nur im Brot, sondern halt auch im Brötchenbereich. Und klar, Dinkel ist ja eh cool, teilweise. Und
von dem her. Bist du kein Dinkel-Fan?
Ja, mir hat das schon mal.
Du tauschst das nicht noch an.
Ja.
Ich bring dir mal nächstes Mal unser Dinkel-Landbrot, mit ein helles Dinkelbrot, so Bauernbrot, rustikale Optik, mega. Eins meiner Lieblingsbrote.
Ja, ich tue mich, ja, alles gut, ich bin Brot super, ich tue mir nur bei so Kleingebäcke oft nur ein bisschen schwer, so. Also ich mag es halt immer klassisch. Weißt du, ich mag jetzt eine klassische Brezel, so. Ich mag ein klassisches Weckle, ich mag klassische Sachen, so. Und wenn dann halt so eine Dinkelbrezel, so für was, ja.
Ja, da bin ich auch kein so ein Fan von.
Ja, aber sowas,
wirklich gut. Cool. Ja. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, es ist wichtig, dass das Mehl ziemlich fein ist.
Okay.
Sonst ist halt schon die Gefahr, weil wenn es dann gröber ist, dann kriegst du einfach nicht diese Struktur hin, dass du ein schönes, lockeres Weckle kriegst. Dann kriegst du halt einfach eher so ein bisschen Steine. Übertrieben gesagt, wem das nichts ausmacht, alles gut, einfach nur, dass ich es gesagt habe. Ich habe mal einen Anbieter von einer, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Mühle hieß, also so eine extreme Mühletechnik, wo extremst feines Vollkornmehl hinkriegt hat und ich glaube, von dem ist sogar das Rezept ursprünglich, also ich habe es jetzt ein bisschen abgewandelt, aber die Ursprungsform und das war mega, was man da rauskriegt. Also so, vielleicht kennt es der eine oder andere noch, diese Zentrofanmühle, die es früher gegeben hat. In diesem System aber deutlich leistungsfähiger und schneller. Und das war so fein, das war wie Puder. Also da hast du halt wahnsinnige,
cool.
Lockere Vollkorngebäcke hinkriegt.
Okay, cool. Nice.
Leider kostet die Mühle ein paar tausend Euro, sonst hätte ich sie mir schon angeschafft. Aber das ist echt, Mühlomat nennt sich es. Ja.
Mühlomat,
okay. Cool. Ja, das, wen das mal interessiert. Ja, Thema Vollkorn. Also ich glaube, da hat sich viel getan. Wir verkaufen unheimlich viel Vollkornbrot, muss ich sagen. Und ich liebe es auch echt, egal in welche Variante auch immer. Und ja, wie du sagst, auch mal Rocker-Vollkornbrot, das kannst du ja eine Woche, 10 Tage essen, ohne Probleme.
Ja.
Mag ich.
Ja, und ich finde auch den klassischen Pumpernickel, finde ich auch total geil.
Pumpernickel ist ja echt nochmal sehr speziell. Habe ich tatsächlich auch mal backen.
Ja.
Das war krass. Das backt man ja 16 Stunden.
Mhm.
Bei sehr niedriger Temperatur oder sogar im ausgeschalteten Backofen. Ich habe das mal übers Wochenende probiert bei uns in der Bäckerei. Das ganze Haus hat diesen, weil so nach einer Weile setzt ja die Maillard-Reaktion ein und dieses Süßliche kommt ja dann. Das ganze Haus hat nach Pumpernickel gekocht. Das war so krass, obwohl das nur irgendwie 4-5 Kilo waren in der Bäckerei bei uns. Und das haben wir dann auch mal verpackt und verkauft. Das ging mega gut, aber
der Aufwand ist halt heftig.
Der Aufwand, ja, wobei es geht eigentlich. Man kann das ja, aber ja, man muss dann die Rohkostkörner vorher kochen, aber das geht eigentlich alles. Aber ja, wenn du dann irgendwie, dann brauchst du schon eine gewisse Menge. Sonst, ja, die 16 Stunden sind halt krass. Wenn du dann, ich hatte dann irgendwie nur so zwei Kapseln drin, also 8 Kilo, dann war es von außen schon wieder ein bisschen zu hart und es war nicht ganz einfach. Geht bestimmt, aber ich glaube, man muss halt wissen, wie es geht.
Ja, klar, ja, logisch. Ja.
Aber das wäre immer wieder was.
Ja. Ja, wir haben früher in der Bäckerei, wo ich gelernt habe, haben wir so Canapés gemacht. Kennst du die? Ja. So längliche Roller. Und das war ja auch oft so in Pumpernickel-Style. So. Ja. Das war echt auch cool.
Habt ihr
ja
Pumpernickel gemacht, oder?
Das war immer so eine spezielle Bestellung, was wir da gemacht haben. Ich kann es dir aber jetzt nicht mehr genau sagen, ob das wirklich Pumpernickel war. Was im
Säckle?
Nee, weiß jetzt nicht. Keine Ahnung. Aber was ich dann gerade sagen wollte, wir haben früher auch so ein Kammutbrot gemacht. Und das war immer so eine Suppe. Und die war in so einem Ding, in so Holzschälchen, kennst du die? Und die hat man wirklich so rein.
Nee,
ja, echt? Brutal, ja, aber das muss richtig gut gelaufen sein damals, ja, das war
echt. Bist du Kammut-Fan?
Nee, gar nicht.
Nee, gar nicht. Also ich kann mich mit dem Getreide noch gar nicht anfreunden. Nee.
Also immer, ja, finde ich cool, so von den Urgetreide, aber Kammut brauche ich jetzt echt nicht.
Das, nee, das ist für mich nur. Bis jetzt habe ich da noch nicht den richtigen Zugang dazu gefunden, sag mal so.
Nee, ja, auch nicht, überhaupt nicht. Ja, super, du und dann, wie gesagt, vollkommen cool. Und jetzt hast du noch ein Feedback mitgebracht, das ein bisschen kritisch ist, oh Gott.
Ja, nee, alles gut. Also die liebe Anna hat uns geschrieben und ich finde es auch völlig okay und gerechtfertigt.
Schau mal.
Sie schreibt, also erstmal schreibt sie, sie ist treue Zuhörerin unseres Podcasts und ist leider mit der Folge 55 und den Recherchen im Vorfeld nicht zufrieden. Wir haben einen großen landwirtschaftlichen Betrieb im Haller Umland. Auch die konventionelle Landwirtschaft arbeitet nachhaltig, sonst gäbe es die Betriebe nicht über Generationen, denn auch wir leben und arbeiten von und mit unseren Flächen und Tieren und das sehr erfolgreich von Generation zu Generation. Also es geht ja darum, die Aussage von Franz Schmidt mit dem Glyphosat und so weiter, die hat sie sich dagegen gewehrt. An dieser Stelle will ich vielleicht mal schön grundsätzlich erklären, wenn Gäste bei uns was sagen, ist das nicht zwangsläufig unsere Meinung, also wir können nicht jedem Gast unsere Meinung aufzwingen, sondern der Gast ist ja hier, um zu sagen, wie er es sieht. Klar kann man in eine gewisse Diskussion einsteigen. Und bei dem Thema Glyphosat war ich auch überrascht über seine Aussage, weil ich schon wusste, so im Hinterkopf, dass es da auch gewisse Vorgaben gibt und es eigentlich nicht sein kann, dass da, ja, so wie er es dargestellt hat. Aber wie gesagt, ich bin da zu wenig im Thema drin und es ist natürlich unsere Verantwortung dann auch, richtig zu recherchieren. Deswegen vielen Dank, Anna, für das Feedback und es soll hier natürlich auch Platz haben. Also sie hat einiges nahegestellt zum Thema, auch was Umstellungszeiten betrifft von konventionell auf Bio. Und sie schreibt eben auch, es gibt strenge Auflagen in Deutschland, wann und wie Glyphosat noch angewandt werden kann. Vor der Ernte ist es in Deutschland verboten, Ausrufezeichen. Mir kommt es oft so vor, als wenn die konventionelle Landwirtschaft quasi nur mit Glyphosat arbeitet. Das tolle Mittel, das die kleinen Leute in kleinen Flaschen im Baumarkt kaufen, um die Gräser in den Fugen auf der Garageneinfahrt loszuwerden, ist übrigens das Gleiche. Also sie wehrt sich eben hier gegen diesen Vorwurf, der da im Raum steht mit dem Thema Glyphosat. Und ich habe ihr dann auch ausführlich zurückgeschrieben. Und sie hat uns übrigens auch angeboten, lieber David, dass wir vorbeikommen dürfen. Und ich glaube, das machen wir einfach auch mal.
Ja, gerne.
Ich suche gerade nämlich noch den Satz, wo sie schreibt, gerne dürft ihr vorbeikommen und selbst schauen, wie unsere Kühe leben und wie wir das Futter für unser Tier anbauen, ganz konventionell.
Gerne.
Und genau, ich habe ihr dann auch geantwortet und sie hat mir auch nochmal zurückgeschrieben, dass es in Deutschland eben klare Regeln gibt für das Anwenden von Spritzmitteln. Hierzu zählt zum Beispiel, dass jeder Landwirt, der spritzen will, einen Sachkundenachweis Pflanzenschutz haben muss. Ohne diesen gibt es gar keine Spritzmittel. Dieser Sachkundenachweis verfällt, wenn man nicht innerhalb von 3 Jahren an weiteren Fortbildungen teilnimmt. Ja, wie du im Interview schon nachgehakt hast, ist es ja auch immer eine Frage der Kosten und Nutzen. Auch in der konventionellen Landwirtschaft gibt es die Fruchtfolge, die mechanische Bodenbearbeitung und die Zwischenbegrünung, Blühstreifen und vieles mehr. Alles glaube ich absolut. Und ich denke mir auch immer, warum soll jemand einen Haufen Spritzmittel verspritzen, das einen Haufen Geld kostet? So, ich glaube, man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Und deswegen vielen Dank, Anna, für das Feedback. Wir werden da auf jeden Fall drauf zurückkommen, dass wir da mal vorbeigehen. Können wir vielleicht auch eine Folge drüber machen, weil natürlich wollen wir hier, wenn wir das auch öffentlich machen und öffentlich darüber sprechen und auch Menschen hier eine Plattform bieten, die vielleicht unterschiedliche Meinungen haben, auch gern einfach miteinander diskutiere und ja, auch solche Meinungen natürlich hier mit einfließen lasse. Und wenn wir da was falsch rüberbracht hätten oder von unserer Seite was falsch war, dann tut es uns leid. Genau, das war jetzt einfach so, dass es einfach jetzt in der Folge um das Thema Bio, Bioland und so weiter ging, wovon wir ja auch im Grundsatz überzeugt sind. Aber natürlich wollen wir nichts hier weiter verbreiten, was irgendwie sehr undifferenziert ist. Deswegen, ja, nochmal vielen Dank und ihr werdet auf jeden Fall das Thema nochmal aufgreifen.
Auf jeden Fall, ja. Ja, nee, also voll, klar, logisch. Und vielen Dank auch, dass man dann auch kritisch uns schreibt. Und das finde ich wirklich super. Und wir kommen gerne vorbei. Die Einladung, vielen Dank. Und wie der Ingmar schon gesagt hat, fände ich es ganz cool, da eine Folge drüber zu machen. Ich fände es echt cool, dass man.
Ja, und auch wichtig, weil es stimmt schon, so ein bisschen dieses grundsätzliche Bashing von konventioneller Landwirtschaft ist nicht richtig. Und ich bin ja auch ein Biolandbetrieb und ich stehe da auch voll und ganz dahinter. Aber ich finde es auch schwierig, wenn man so dieses, es gibt wie in alle Lebensbereiche halt auch hier nicht nur schwarz-weiß. Sondern es gibt eben ganz viel dazwischen und es gibt ganz viele Betriebe. Mir fällt da zum Beispiel auch Michael Reber ein, der Bruder vom Hansi Reber, der schon hier war, der viel macht, der im Prinzip auch ein konventioneller Betrieb ist, viel mit Bodenbearbeitung macht, Seminare gibt, wo Leute deutschlandweit kommen und sich das angucken, wie er das macht mit Humusaufbau und so weiter. Ich kenne mich da viel zu wenig aus. Aber genau, das finde ich, gehört auch honoriert und von dem her
ja.
Finde ich das gut, wenn das hier auch Raum hat.
Auf jeden Fall, ja. Super.
Jo.
Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Ich gefühlt haben wir schon ewig keinen Podcast mehr gemacht. Ich habe mich echt gefreut heute.
Ja, wir haben, wir hatten ein bisschen Pause dazwischen.
Ja, Wahnsinn. In diesem Sinne freue ich mich.
Warte, ich muss erst noch gucken, ob wir noch Abschweifthemen haben, die wir vergessen haben.
Dün, dün, nee. Dün, dün. Ja, haben wir
das? Abgeschweift.
Genau.
Nee, gut
für heute. Wir gehen jetzt schön essen. In ein neues Restaurant in Schwäbisch Hall. Wir freuen uns drauf. Wir werden mit Sicherheit darüber berichten.
Also das weiß ich aber.
Auf jeden Fall. Und wir lassen es uns jetzt richtig gut gehen. Und in diesem Sinne, wie geht's denn weiter? Erzähl mal, was haben wir da jetzt
auf dem Weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ich bin komplett überfordert. Nee, warte mal. Doch, ich weiß es. Das nächste Thema ist Thema Brotkultur.
Ah, okay.
Also Brot ist ja ein Mythos, ein Grundnahrungsmittel, ein Kulturgut, ein Luxusgut. Genau, Brotkultur ist das nächste Thema.
Sehr cool. In diesem Sinne freuen wir uns auf nächste Woche. Wir gehen jetzt essen. Ein guter für uns. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.